Ja, der Bruder Hans-Werner Hegen aus der Versammlung Spandau Nord ist zu uns gekommen und er wird uns jetzt dienen mit dem Vortragsthema Der ehrenvolle und freudige Dienst für Gott. Wir wollen dich bitten, sind gespannt auf deine Ausführung.
Kannst du mir einen Dienst tun? Wie war dein Dienst? Begriffe, die uns geläufig sind. Ne? Kannst du mir einen Gefallen tun? Wie war es im Predigtdienst? Wie war die Arbeit? Ne? Man benutzt dieses Wort Dienst. Was versteckt sich dahinter, hinter diesem Wort Dienst? Das wollen wir heute mal erfahren. Denn wir werden sehen, dass das sehr vielfältig sein kann, aber wir werden sehen, inwieweit es besonders unseren ehrenvollen und freudigen Dienst für Gott betrifft. Denn das ist ja unser Thema, über das wir sprechen wollen. Und es ist bestimmt ein sehr schöner Dienst, was wir immer wieder täglich erleben können. Ein gutes Beispiel darin gab uns Jesus. Wir schlagen mal gemeinsam die Bibel auf, in Lukas 4, Vers 18. Jesus ist in der Synagoge und um ihn herum die Leute versammelt und ganz gespannt, was er da sagen will. Und da nimmt er die Jesaja-Rolle und zitiert einen Satz oder einen Gedanken und sagt dazu Folgendes im Vers 18, Lukas 4, Vers 18. Jehovas Geist ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich ausgesandt, um den Gefangenen Freilassung zu predigen und den Blinden Wiederherstellung des Augenlichts und um die Zerschlagenen als Freigelassene wegzusenden. Nun stellen wir uns das mal vor. Du bist jetzt unterwegs im Predigtdienst und an der Tür triffst du einen blinden Menschen. Und du sagst zu ihm, also, wie lange haben Sie das denn schon? Ja, von Kind auf und so, ja. Und dann sagst du, wissen Sie was, ich sorge dafür, dass Sie wieder sehen können. Wie wird er dich angucken? Du kommst in Tegel vorbei und hast die Möglichkeit, den Zelleninsassen zu predigen. Und du sagst zu ihm, weswegen sitzen Sie hier? Das ist aber ungerecht. Nicht so rein menschlich gesehen gibt es ja manchmal solche Situationen, wo jemand meint, ungerecht im Gefängnis zu sein. Dann sagst du, passen Sie auf, ich sorge dafür, Sie kommen hier wieder raus. Der guckt dich ganz groß an, meine Anwälte haben das nicht geschafft und Sie wollen mich herausholen? Geht das überhaupt? In gewisser Weise geht das. Und alle, die sich jetzt mit der Bibel beschäftigt haben, eine Weile wissen, dass uns Jehova diese Verheißung gegeben hat, dass das, was Jesus den Tag in der Synagoge sagte, für all diese Menschen Wirklichkeit wird. Nun mag das nicht heute sein, aber in Bezug auf die Ewigkeit ist das ein ganz kurzer Zeitraum, wo diese Prophezeiung wahr wird. Und darauf freuen wir uns. Jesus sagt, er sei in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und wenn man so eine Dienstleistung erbringt, einen Menschen die gute Botschaft zu bringen, dass er wieder sehen kann, dass er frei sein wird, dass er glücklich sein wird, dass er in Frieden leben kann, dass er sich mit jedem Menschen verständigen kann, all solche Dinge, dann ist es eine sehr, sehr gute Botschaft. Und deswegen gehen wir der Aufforderung Jesu gerne nach, gemäß Matthäus 28, Vers 19 und 20, dass wir diese gute Botschaft allen Menschen verkündigen, sie belehren, damit sie verstehen, warum das so ist, und sie dann auch taufen, damit sie ähnlich wie wir Jünger Jesu werden. Und Jesus hat uns dazu verheißen, dass er bei uns sein wird, wenn wir das tun, bis zum Abschluss des Systems der Dinge, diesem grauenhaften System, in dem wir jetzt leben. Und jeden Tag kommen schlimme Nachrichten auf uns zu, die uns deutlich machen, dass sich die Situation zuspitzt und dieser Abschluss kurz vor der Tür steht. Wenn wir uns mit dem Begriff Diener beschäftigen, so kommen wir zu dem griechischen Wort Diakonos. Früher, als ich noch so ein junger Mann war, schon ein paar Jahre her, da haben wir, und das mögen sich einige Ältere hier im Raum auch daran erinnern, die schon lange in der Wahrheit sind, da haben wir gelernt, dass dieser Begriff Diakonos so viel wie durch den Staub gehen bedeutet. Nicht, man hat so argumentiert, die Jünger oder auch Jesus selbst, wenn die denn von Ort zu Ort gegangen sind, da sind sie ja nicht auf asphaltierten Straßen gelaufen, da sind die durch den Staub gelaufen. Wenn sie irgendwo angekommen wurden, dann wurden ihnen die Füße gewaschen, nicht, als Zeichen der Gastfreundschaft. Das alles hat man so getan. Und so hat man diesen Begriff Dienst verstanden, durch den Staub gehen, sich für andere aufopfern, etwas für andere tun. Aber eine genauere Untersuchung dieses Wortes stellt fest, dass die Verbalwurzel dieses Wortes von einem Gedanken kommt, der so viel bedeutet wie sich beharrlich bemühen, anderen etwas Gutes zu tun oder fortwährend etwas Gutes zu tun. Beharrlich zu tun, etwas Gutes, bemühen, etwas Gutes zu tun, heißt so viel, nicht aufgeben. Ja? Also auf den Predigtdienst bezogen, ich gehe jetzt an eine Tür und ich höre jetzt einen Menschen, der so ein bisschen Interesse hat, dann würde ich nicht sagen, na gut, okay, ein bisschen Interesse, ja, reicht nicht, nächstes Mal kommt ein anderer. Ja? Sondern ich würde mich jetzt beharrlich bemühen, diesem Interesse nachzugehen. Ja? Ich würde fortwährend tätig sein. Ich würde zum Beispiel zu ihm wieder hingehen. Eingeweihte wissen, das nennt man einen Rückbesuch. Nicht? Und das machen wir dann auch schnell, nicht erst in 3-4 Wochen, sondern gleich nach ein paar Tagen. Dieser Begriff bezeichnet also einen Diener, jemand, der nicht aufhört, anderen demütig und gewissenhaft zu dienen. So ist der Satz wörtlich aus der Disposition zitiert. Aber wir wissen natürlich, dass diesen Anspruch andere Menschen auch haben in den Religionen dieser Welt. Sie sagen auch, sie sind Diener Gottes. Und wir wissen auch, dass es nicht einfach ist, ein Diener Gottes zu sein. Wie kann man diese Gedanken verstehen? Die korrekte schriftgemäße Bedeutung des Wortes Diener findet man in der Bibel in 3 verschiedenen Begriffen. Und stellt euch mal vor, diejenigen, die von Haus zu Haus gehen, euch würde man an der Tür sagen, ja, ich gehe sonntags in die Kirche, mein Pfarrer predigt das Wort Gottes und er ist für mich ein Diener. Die Frage, die sich da stellt, ist er ein Diener? Wir möchten dazu mal Philipper 1, Vers 1 aufschlagen. Und ich lese das mal so, als würde ich jetzt die Schlachterübersetzung in der Hand haben, eine katholische Bibel, wo 2 Begriffe vorkommen, die in der Neuen Weltübersetzung anders ausgedrückt werden. Philipper 1, Vers 1. Dort heißt es, Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu, an alle Heiligen in Gemeinschaft mit Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Bischöfen und Bischöfen und Diakonen. Bei euch steht natürlich Ältesten oder Aufsehern und Dienstamtgehilfen. Ne? Richtig, Bischöfen und Diakonen. Wenn wir uns mit diesen Begriffen beschäftigen und die Bibel weiter untersuchen, stellen wir natürlich fest, dass an diesen Bischöfen und Diakonen gewisse Anforderungen gestellt sind, gemäß 1. Timotheus 3, Vers 8 und 12, besonders bei den Diakonen, von denen wir jetzt mal reden möchten. Ja. Können wir sagen, dass die Diakone und Bischöfen diesen Ansprüchen Genüge tun? Mann einer Ehefrau, nicht lügen. Also es gibt ja viele Begriffe, die da genannt werden, vorbildliche Eigenschaften entwickeln, die deutlich machen, dass Jehova aus diesen Gründen, aus Grund dieses Textes allen Grund hat, so einen Menschen zu so einem Dienstamt zu benennen. Wir stellen natürlich fest, dass wir in der Welt andere Maßstäbe haben. Wir werden nachher nochmal darauf zurückkommen, behalten das aber mal so im Sinn. Diener können doch etwas anderes sein. Wir schlagen dazu mal auf Römer 13, Vers 10. Entschuldigung, Vers 4, Römer 13, Vers 4. Da heißt es, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten, wenn du aber Schlechtes tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht ohne Zweck, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Kundgabe des Zorns an dem, der Schlechtes treibt. Im Kontext können wir erkennen, dass hier von den obrigkeitlichen Gewalten oder den weltlichen Regierungen die Rede ist und Sie werden als Gottes Dienerin bezeichnet, aufgrund des Begriffes Diakonos, den wir aus der Bibel kennen. Sind sie oder sind die Vertreter dieser Regierungen Menschen, die den Ansprüchen genügen, die wir in 1. Timotheus 3 lesen? Nein, kann man nicht sagen, nicht? Aber trotzdem werden sie als Diener Gottes bezeichnet, weil sie von Jehova gebraucht werden, bestimmte Dinge zu tun. So kann man das sagen, nicht? Sie machen das vielleicht nicht freiwillig, sondern Jehova benutzt sie quasi dafür, ja. Wenn jetzt also Bischöfe und Diakone oder Aufseher und Dienstamtgehilfen und auch die weltlichen Regierungen Gottes Diener sind, was sind wir denn, die wir weder Aufseher oder Personen sind, die zu weltlichen Regierungen gehören? Sind wir auch Diener Gottes? Dazu möchten wir mal einen Text lesen, den wir in Kolosser 1, Vers 23 finden. Paulus ist hier die Rede. Da heißt es, vorausgesetzt natürlich, dass ihr im Glauben verbleibt, fest gegründet und standhaft und nicht abgetrieben werdet von der Hoffnung dieser guten Botschaft, die ihr gehört habt und die in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, gepredigt worden ist. Ich, Paulus, bin ein Diener dieser guten Botschaft geworden. Also Paulus hat sich jetzt als Diener einer guten Botschaft bezeichnet. Nun könnte man natürlich argumentieren, na gut, Paulus war wahrscheinlich so ein Ältester oder Bischof, nicht? Deswegen war er ein Diener der guten Botschaft, aber ich bin es nun nicht, also bin ich auch ein Diener der guten Botschaft. Dazu lesen wir einen weiteren Text, den wir in der Offenbarung finden, und zwar in der Offenbarung Kapitel 2, Vers 18 und 19. Jesus lobt bzw. ermuntert und ermahnt Versammlungen. Und da sagt er zu der Versammlung in Thyatira Folgendes, Kapitel 2, Vers 18 und 19. Und dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe, diese Dinge sagt der Sohn Gottes, er, der Augen hat gleich einer Feuerflamme und dessen Füße gleich feinen Kupfer ist. Ich kenne deine Taten und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Taten mehr sind als der früheren. Das Wort Dienst in diesem Absatz 19 ist hier auch mit Diakonus wiedergegeben und betrifft offensichtlich alle Glieder der Versammlung. Also sind alle Glieder der Versammlung Diener Gottes. Wir haben jetzt drei verschiedene Varianten kennengelernt und möchten uns noch mal ganz kurz mit diesen Bischöfen beschäftigen. Da ist es ja so, dass so ein Bischof, das kennt ihr ja vielleicht aus dem Fernsehen, oder vielleicht war da eine andere früher mal in der Kirche und hat das mal so selber erlebt, ganz toll gekleidet ist, sieht also ganz prächtig aus, nicht, was sie so alles anhaben, und haben dann auch spezielle Plätze, wo sie sich denn bewegen. Da kommt ja niemand an den Bischof heran, es sei denn, er bekommt eine Audienz, nicht? Sonst hat man da ja keinen Zugang. Ist das das, was Jesus meinte, dass man sich Ehrwürden oder Hochwürden nennen lässt? Jesus sagt von ihnen, sie haben gern die besten Plätze in den Synagogen gehabt, nicht? Und auf den Marktplätzen und lassen sich gerne Rabbi nennen. Aber nur einer ist euer Lehrer, während ihr alle Brüder seid. Das hat Jesus gesagt. Also da fällt schon mal so ein Bischof schnell durch so ein Raster durch, nicht? Wenn wir uns das so mal überlegen, nicht? Den wir so als Bischof kennen. Wie ist ihr Leben, wenn wir an 1. Timotheus 3, Vers 18 denken? Wenn wir die Geschichte betrachten, möchte ich euch zum Beispiel erzählen, dass also viele Enthüllungen über Unmoral bekannt sind, schon in den 70er und 80er Jahren durch Fernsehprediger und andere Dinge. Und die neuere Geschichte kennen wir ja alle aus der Presse, nicht? Was da so täglich passiert ist, wie Geistliche sich an Kindern und anderen vergangen haben. Das alles ist nicht damit gelöst, dass der Papst sich für das Fehlverhalten seiner Kardinäle oder Bischöfe entschuldigt. Interessant ist, wie einige Geistliche so in der Vergangenheit über all das so denken. Da gab es zum Beispiel den Papst Leo X., wenn man ihn gefragt hat, wie er sowas sieht, da sagte er, wie viel die Fabel von Christus uns und den unseren genützt hat, ist bekannt. Er hat also als Papst Christus als eine Fabel dargestellt. Oder der katholische Philosoph Friedrich Nietzsche sagt, die Kirche ist die höchste aller denkbaren Korruption. Wir denken dabei immer an den Begriff Diener Gottes, ja, wenn wir sowas hören. Ja. Die Kirche ist die höchste aller denkbaren Korruption. Bischof Hieronymus sagte mal, wir brennen wahrhaftig vor Geldgier und indem wir gegen das Geld wettern, füllen wir unsere Krüge mit Gold und nichts ist uns genug. Das sagt ein Bischof von sich selbst. Das ist erschreckend, wenn man sowas hört. Ja. Ist das denn heute auch noch so, kann man das so sagen, dass die Kirchen dieser Welt so geldgierig sind? Muss man einfach mal so sagen. Ja. Die Zeitschrift Oggi, eine italienische Zeitschrift, sagt, dass der Goldschatz des Vatikans hinter demjenigen der USA als der zweitgrößte der Welt beziffert wird. Wenn jemand mitschreiben möchte, 3 Milliarden 500 Millionen Euro. Wie viel Grundbesitz hat so allein die Kirche in Deutschland? 8,25 Milliarden Quadratmeter. Das entspricht die Größe von Bremen, Hamburg, Berlin und München zusammen. Das ist der Grundbesitz der katholischen Kirche. Jetzt zitiere ich wieder einen Satz aus der Disposition. Jehovas Zeugen sind nicht verpflichtet, sich den Ansichten der Welt oder denen der falschen Religion anzupassen, wenn es um die Bedeutung des Begriffs Diener Gottes geht. Denn diese Menschen behaupten von sich, sie sind Diener Gottes. Hat aber nichts mit dem zu tun, was wir in 1. Timotheus 3 lesen. Paulus benutzte seinen öffentlichen Dienst, um Gott zu verherrlichen. Er betrachtete diese Aufgabe als eine unwahrscheinliche Ehre für Gott. Das tun wir auch so nicht. Interessant ist in Römer 11, Vers 3, da möchte ich mal verschiedene Bibelübersetzungen zitieren. Wir können das ruhig mal aufschlagen. Römer Kapitel 11, Vers 3. Und ihr könnt ja mal so drüber nachdenken, wenn ich euch das jetzt so erzähle, wie ihr das so empfindet, diesen Begriff, und wie ihr das für euch so selber sehen würdet. Römer 11, Vers 3. Er sagt, Römer 11, Vers 13. Ich bin ein bisschen krank und irgendwie klappt das heute nicht so richtig. Nun rede ich zu euch, die ihr Menschen von den Nationen seid, insofern als ich in Wirklichkeit ein Apostel für die Nationen bin, verherrliche ich meinen Dienst. Eine andere Übersetzung sagt, ich ehre meinen Gottesdienst. Oder the New International Version sagt, ich halte viel von meinem Gottesdienst. Gefällt euch das? Oder ich mache so viel wie möglich aus meinem Gottesdienst. Könnte man darüber nachdenken, wäre das für mich, mache ich so viel wie möglich aus meinem Gottesdienst? Ich mache das Beste aus meinem Gottesdienst, sagt the American Translation. Ich bin stolz auf meinen Gottesdienst. Gut, ne? Schöne Formulierung. Ich mache viel aus meinem Amt, the Living English Übersetzung. Ich lege großen Nachdruck auf mein Amt, Moffat sagt das so. Ich verherrliche mein Amt. Oder Van Es, ich will mein Amt preisen. Das sind alles solche Formulierungen, die die verschiedenen Übersetzer benutzen, aber die alle deutlich machen, was für eine fantastische Aussage das war, die der Apostel Paulus da benutzt hat, in Verbindung mit seinem Dienst, seinem Diakonus, in Verbindung mit dem Umstand, dass er sich als Diener Gottes sieht. Er fühlte sich so geehrt, dass er sich und andere Diener Gottes sogar als Gesandte an Christi Stadt betrachtet, gemäß 2. Korinther 5, Vers 18 bis 19. Und wahre Diener Gottes sind bereit, jedes Opfer zu bringen, um das genauso zu machen. Nicht? Wir werden gleich noch über einen bestimmten Bereich des Predigtdienstes sprechen. Aber wenn wir mal die Zeugen Jehovas betrachten, so weltweit, es gibt ja mittlerweile über 7,5 Millionen, die viel Arbeit haben. Sie haben festgestellt, letztes Jahr bei dem Gedächtnismahl waren es über 18 Millionen Menschen, die da waren. Man weiß, was dieses Jahr auf uns zukommt, nicht bei der eifrigen Tätigkeit, die wahrscheinlich auch in Kreuzberg Mitte für April geplant ist, kann ich mir gut vorstellen. Man hört von vielen Versammlungen, dass circa die Hälfte der Versammlung den Ferienpildienst durchführen. Nicht? Das ist sicherlich eine sehr gute Sache. Und da wird eine Prophezeiung wahr, die wir in Jesaja 60, Vers 6 und 7 lesen. Ein sehr poetischer Gedanke, der da aufgeführt wird, und das macht die Schönheit dieses Dienstes deutlich. Jesaja 60, Vers 6 und 7. Dort heißt es: Die wogende Menge von Kamelen, sie wird dich bedecken, die jungen Kamelhengste von Midian und Eva, all die von Sheba, sie werden kommen, Gold und duftendes Harz werden sie herbeitragen, und die Lobpreisungen Jehovas werden sie verkünden. All die Kleinviehherden von Kedar, sie werden zu dir zusammengebracht werden, die Widder von Nebajot, sie werden dir dienen. Mit Wohlgefallen werden sie auf meinen Altar kommen und schön werde ich mein eigenes Haus der Schönheit machen. In diesen schönen poetischen Wörtern sieht Jehova uns als sein Volk, das diese Wahrheiten verkündet. Durch Wachtturmartikel sind Jehovas Diener ermuntert, ihren Dienst zu vermehren. Und ich bin sicher, wir hatten ja gerade schon mal anklingen lassen, dass es im April bei euch genauso ist. Aber einige gehen sogar noch einen Schritt weiter und sie überlegen ihre Situation und sagen, nein, ich mache noch was anderes, ich mache den allgemeinen Pionierdienst. Ein sehr lobenswertes Ziel, ein sehr, sehr ehrenvoller Dienst. Sie überlegen, wie sie ihre Ausgaben verringern können. Sie überlegen, wie sie sich von unnötigen materiellen Gütern trennen können. Das sind alles solche Hemmnisse, wie sie ihre Freizeitbemühungen einschränken können. Das alles bedenken sie, dann gehen sie gebetsvoll zu Jehova und reden mit ihm darüber, wie sie ihren Dienst erweitern können. Dieser Pionierdienst ist ein aufopfernder Dienst und er bringt sehr, sehr viel Freude und ehrt Jehova. Du kannst das nicht. Versuch dich doch mit einem Pionier zu verabreden. Frag ihn einfach mal, was hat dich bewogen, so etwas zu machen? Du wirst die unterschiedlichen Ermunterungen hören. Manchmal gibt es Dinge, die wir gar nicht bedenken. Aber wenn wir das gebetsvoll angehen und uns von diesen Brüdern ermuntern lassen, dann mag es in unserem Herzen Klick machen. Und wir denken darüber nach, was können wir ändern? Ja? Wie können wir das machen? Ich möchte eine eigene Erfahrung erzählen. Ich war jahrelang Dauerhilfspionier gewesen. Und bei uns gab es eine junge Schwester in der Versammlung. Die ist in der Lehrzeit, in der Ausbildungszeit, hat die den allgemeinen Pionierdienst aufgenommen. Und ich hatte so bei mir gedacht, das geht überhaupt nicht. Wie soll sowas funktionieren? Und dann war sie mit der Ausbildung fertig, dann hat sie aufgehört zu arbeiten, hat dann einen Teilzeitjob angemacht und ist weiter im Pionierdienst gegangen. Da bin ich mit ihr in den Dienst gegangen, ja, und sag mal, wie machst du das, ja? Ja, sagt sie, immer wenn irgendein Problem ist, spreche ich mit Jehova darüber und ich habe gesehen, der hilft mir irgendwie weiter, es geht immer weiter, ja. Und ich habe dann so einen roten Kopf gekriegt, nicht wirklich, aber so innerlich, ne? Und dann habe ich das genauso gemacht, nicht? Naja, und es hat auch geklappt, nicht? Das geht und viele andere können das auch machen. Also man kann also übrigens auch im Alter ruhig noch Pionierdienst machen. Das geht, wenn man die gesundheitlichen Voraussetzungen hat. Das will ich mal dazu einschränken. Aber wir sollten Jehova um Hilfe bitten. Wenn wir das nicht tun, kann es nicht gehen. Und wenn wir es tun, dann geht es definitiv. Das sollten wir wissen, ja. Jehova lässt uns nicht hängen. Und wenn du ein Pionier bist, dann erlebst du Sachen, das glaubst du gar nicht. Ein Pionier in Neuguinea, Papua-Neuguinea, also steht jetzt nicht im Jahrbuch drin, aber ich erzähle euch die Erfahrung trotzdem, sie ist außer Disposition. Der sprach mit einem Mann, einfach so, ja. Dieser Mann kam irgendwo aus den Bergen. Er sprach mit ihm eine gewisse Zeit, vielleicht eine Stunde, es wird nicht genau gesagt. Und dieser Mann ging dann tagelang zurück in seinen Bergdörfern. Und dort hat er jeden davon erzählt, was ihm dieser Mann auf der Straße erzählt hat, dieser Pionier. Ja. Jahre vergingen und dieser Mann, der immer noch nicht getauft war, kam auf einen Kreiskongress. Und dort hat er jetzt versucht, irgendwelche Verantwortlichen zu finden und hat ihnen gesagt, ich habe den ganzen Bergdörfern bei uns erzählt, was mir der Mann gesagt hat damals. Ja. Und die Dorfältesten haben nun den Wunsch, dass Zeugen Jehovas kommen sollten und ihnen das mal näher erklären sollten. Und wer ist da hingegangen? Pioniere sind da hingegangen. Ja, ganz klar. Sie haben ein bisschen mehr Zeit, sie haben andere Möglichkeiten, sind da hingegangen. Und Pionier war es, der diese Möglichkeit auf der Straße genutzt hat. Und diese Menschen waren dankbar dafür. Und es heißt hier gemäß 1. Korinther 3, Vers 6, dass es Jehova dort fortwährend wachsen lassen hat. Oder war von euch schon mal jemand in der Schweiz? Bestimmt nicht, oder Österreich. Und du kennst so ein Haus, was ganz oben am Berg irgendwo ist. Ne? Jetzt hast du ein Gebiet in so einem Dorf und sagst zu deinem Partner, du, wollen wir da oben auch hingehen? Ach, da wohnt doch keiner. Siehst du da irgendwann mal Rauch aufsteigen, dass da jemand einen Ofen anhat? Nein, siehst du nicht. Also wohnt da keiner. Aber in so einem Haus hat jemand gewohnt. Und der hat sich mit Selbstmordgedanken geplagt. Er sagte, meine Ohnmacht, eine Lösung für die Probleme des Lebens zu finden, trat mir so deutlich vor Augen, dass ich nur noch den Wunsch hatte zu sterben. Das Einzige, was mir in den Sinn kam, ich betete, o unbekannter Gott, es muss dich geben und du musst ein Gott der Liebe sein. Hilf mir, ich kann einfach nicht mehr. Und kurze Zeit später kamen zwei Pioniere an seiner Tür. Nicht so einfach darauf zu laufen, nicht, wer schon mal da war. Da pustest du und jappst du und dann weißt du ja noch nicht mal, ob du da einen antriffst. Und jetzt rettest du ihm sein Leben, erstmal das Kurzfristige und vielleicht sogar das Ewige. Ja, das ist doch eine Sache, das ist doch etwas sehr, sehr Schönes, was wir immer im Sinn behalten wollten. Und heute schließt der Dienst für Gott nicht nur das Predigen von Haus zu Haus ein, auch die Betreuung interessierter Personen durch ein Heimbibelstudium. Und ich denke, jeder, der so etwas schon mal erlebt hat, wird mir bestätigen, wenn ich sage, es gibt nichts Schöneres, als Christ zu sehen, wie jemand so langsam in der Wahrheit heranwächst. Eines Tages sagt er zu dir, du, ich rauche nicht mehr. Du rauchst nicht mehr, wie lange rauchst du denn schon nicht mehr? Ja, seit 4 Wochen, ich wollte es dir noch nicht sagen, weil ich noch nicht wusste, ob ich das schaffe. Ja? Kurze Zeit später, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Und dann kommt er an und sagt, du, kann ich mal mit dem Predigtdienst gehen? Wie geht denn das? Und eines Tages, du, ich möchte mich taufen lassen. Sowas zu erleben, ist das Schönste, was es gibt für einen Christ. Das macht die Freude des Predigtdienstes aus. Das ist mit nichts anderem zu vergleichen, mit keinem schönen Auto, mit keinem großen Haus, mit keiner großen Reise. Deswegen sollten wir darüber denken, dass wir Jehova auf diese Weise besonders ehren können. Jehova segnet die Dinge, die wir im Predigtdienst tun. Er zeigt, dass er unsere Bemühungen, die wir dahin sehr, sehr schätzt. Und wir sollten alles an Mögliche, was uns zur Verfügung steht, tun, um diesen Dienst sorgfältig und gewissenhaft durchzuführen. Wenn jetzt der April beginnt, ihr habt sicherlich gute Pläne gemacht, wie ihr das alles bewerkstelligen wollt in eurem Gebiet. Werdet dann sorgfältig dieses Gebiet bearbeiten. Am 17.04. wird der Saal aus allen Nähten platzen. Ne? Und dann freuen wir uns, dass wir diese Menschen, die hierher kommen, freudig begrüßen und unser persönliches Interesse an ihnen zeigen, mit ihnen reden, ja? Ohne aufdringlich zu sein, aber deutlich zu machen, dass wir sie lieben. Das tun wir, deswegen gehen wir hin zu ihnen. Ja? Und wenn wir das so erleben, dann werden wir sehen, dass überall, nicht nur in Kreuzberg-Mitte, überall auf der Welt, große, große Freude sein wird über den Segen, den Jehova hier ausgießt. Ein gewisser A.P. Wisse, ein Journalist aus den Niederlanden, der hat uns mal so beobachtet, wie wir das so machen. Nicht? So. Und da hat er Folgendes gesagt. Diese Menschen unterscheiden sich von anderen. Zum Teil zeigt sich dieser Unterschied in dem Ergebnis ihres eifrigen Evangelisierens. Für sie ist das Christentum keine Religion mit Kathedralen und mit Kirchgängern, von denen jeder seinen Stammplatz hat und deren Religion nicht viel mehr von ihnen verlangt, als zuzuhören. Mit dem Freimut eines Paulus sprechen sie mit jedem, der ihnen sein Ohr leiht. Dieser Eifer, das ist jetzt von mir, für den Predigtdienst ist unbestreitbar von Jehova gesegnet worden. Deswegen sollten wir diesen Dienst benutzen, um Jehova zu verherrlichen. Wir möchten unser eigenes Glück vermehren, wenn wir das in noch vermehrtem Maße tun. Denn Paulus sagt, denn alles geschieht um euretwillen, damit die unverdiente Güte, die gemehrt worden ist, wegen der Danksagung vieler weiterer zur Verherrlichung Gottes überströme.
Ja, Bruder Hilken, du hast gehört, wir sind dir dankbar, dass du bei uns warst heute Morgen. Und deine Ausführungen werden uns ganz sicherlich helfen, auch